und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge von der Verdauungscouch. Das ist eine ganz besondere Folge. Wir beschäftigen uns heute mit der Ernährung, speziell mit der Mangelernährung. Mein Name ist Joachim Labenz und als Gesprächspartner haben wir heute einen besonderen Experten gewinnen können, Herrn Professor Matthias Pirlich. Herr Professor Pirlich hat viele Jahre an der Charité gelernt, bis zum Oberarzt ausgebildet. Er ist Gastroenterologe, Endokrinologe, Ernährungsmediziner mit besonderem Schwerpunkt in der Mangelernährung. Und seine wissenschaftliche Qualifikation hat ihn auch zu besonderen Positionen geführt. Er ist beispielsweise der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin und der Generalsekretär der European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Einen besseren Experten konnten wir nicht gewinnen. Und von daher gesehen freue ich mich sehr, Herr Pirlich, dass Sie da sind. Und wir als Gastroenterologen sind mit dem Thema Mangelernährung natürlich häufig beschäftigt. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die wir besprechen können, besprechen müssen. Und ich fange einfach mal an. Was ist denn das überhaupt, Mangelernährung? Wann muss jemand von unseren Zuhörern bei seinen Patienten oder bei sich selbst an Mangelernährung denken?
Ja, unter Mangelernährung verstehen wir einen Verlust an Körpersubstanz. Das ist erkennbar in den meisten Fällen auf der Waage durch Gewichtsverlust, Gewichtsabnahme in der Folge einer verminderten Nährstoffaufnahme, entweder weil Appetit nachgelassen hat oder aus anderen Gründen Nahrung nicht so gut aufgenommen werden kann. Es gibt ja auch Schluckstörungen oder auch schon ein schlechtes Gebiss kann dazu führen. Oder weil auch die Nährstoffe nicht gut verwertet werden, weil zum Beispiel der Verdauungstrakt nicht gut funktioniert. Und eine dritte Möglichkeit, warum es zur Mangelernährung kommen kann, ist, wenn Krankheiten zu einer gestörten Nährstoffverwertung führen, was dann so im Körper stattfindet, wo die üblichen Stoffwechselwege nicht mehr so richtig funktionieren. Und das alles kann dazu führen, dass Körpersubstanz abgebaut wird, ganz stark spürbar häufig an einem Verlust an Muskelmasse. Und das merkt der Mensch dann häufig daran, dass er schwächer wird. Man hat nicht so viel Kraft. Das sind erstmal so ganz vordergründige Phänomene.
Wenn ich jetzt als Patient unterwegs bin oder als Arzt, der Patienten betreut, bei was für einem Gewichtsverlust muss ich Achtung sagen? Hier droht Mangelernährung.
Also es gibt eine Zahl, die man sehr oft findet in der Literatur, ausgeprägte Mangelernährung. Da hat man Gewichtsverlust von 10%, aber auch schon Gewichtsverlust von 5% des Körpergewichts, ohne dass man eine plausible Erklärung dafür hat, ist immer ein Alarmzeichen. Dann sollte man schauen, liegt nicht eine Krankheit zugrunde?
Also es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns mit dieser Gewichtsabnahme, Untergewicht genauso beschäftigen wie mit dem Übergewicht, was wir ja heute sehr extensiv tun. Die Mangelernährung scheint mir manchmal etwas stiefmütterlich behandelt zu werden. Ist das so? Bekommt die zu wenig Aufmerksamkeit?
Ja, davon sind wir ganz fest überzeugt. Insbesondere auch in einer, wie Sie sagten, überernährten Gesellschaft. Wir haben dann manchmal Menschen, die haben vielleicht wirklich Übergewicht oder einen hohen Body-Mass-Index. Das wissen ja auch viele Menschen, rechnen sich das selber aus. Dann nehmen sie Gewicht ab und alle freuen sich und sagen, ja, ist doch schön, dass du Gewicht abgenommen hast. In Wirklichkeit liegt dahinter oft schon ein gravierendes Problem, das sich eben noch nicht auf der Waage so eindeutig zeigt, aber behandelt werden sollte, weil es prognostisch doch sehr bedeutsam ist. Wir fordern auch als Experten, dass man zum Beispiel in Krankenhäusern so ein systematisches Screening einführen sollte, damit man das nicht übersieht, was doch so leicht zu übersehen ist.
Ja, Sie hatten den Body-Mass-Index erwähnt, das kennt vielleicht nicht jeder. Vielleicht können Sie das nochmal einmal erklären, was das ist und ob das der entscheidende Parameter ist oder wo da vielleicht auch Grenzwerte sind oder ob man vielleicht noch auf andere Aspekte achten soll, damit man so etwas wie eine Selbstdiagnose auch machen kann.
Ja, der Body-Mass-Index ist das Körpergewicht bezogen auf die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Also das Gewicht bei einem großen Menschen anders zu bewerten ist als vielleicht bei einem mit einer geringeren Körperlänge ist ja plausibel. Deshalb hat man diese Maßzahl eingeführt. Es gibt da von der Weltgesundheitsorganisation Empfehlungen für einen normalen Body-Mass-Index, der schwankt zwischen 18,5 und 25 Kilogramm pro Quadratmeter. Man muss ehrlicherweise sagen, dass in der deutschen Durchschnittsbevölkerung die meisten Erwachsenen schon über diesen 25 Kilogramm pro Quadratmeter liegen. Das heißt, wir sind im Durchschnitt eine eher übergewichtige Gesellschaft. Der Body-Mass-Index kann auf Mangelernährung hinweisen, wenn er sehr niedrig ist. Aber die meisten Fälle von Mangelernährung in unserer Gesellschaft gehen einher mit noch normalem Body-Mass-Index. Also Sie haben das schon angedeutet, als Maßzahl für Mangelernährung allein ist ja meistens ungenügend. Da ist der Gewichtsverlust deutlich sensibler. Das ist wirklich so ein Frühsymptom und man kann auch sagen, das Leitsymptom der Mangelernährung.
Wenn man jetzt das Gefühl hat, als Patientin, als Patient oder als Arzt, hier liegt eine Mangelernährung vor. Wie geht man dann strategisch vor? Wie diagnostiziert man das? Wo muss man drauf achten? Wie komme ich da diagnostisch weiter?
Also wenn man die Diagnose Mangelernährung stellen will, dann gibt es Empfehlungen internationaler Fachgesellschaften, wo dann verschiedene Grenzwerte auch verwendet werden. Das gibt es auch bei anderen Erkrankungen. Und da werden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Gewichtsverlust ist eins, das niedrige Körpergewicht ist ein weiterer Faktor. Neuerdings wird auch eine niedrige Muskelmasse empfohlen. Das lässt sich natürlich nicht immer so leicht erfassen. Und dann gibt es noch zwei Faktoren, die, was die Ursache der Krankheit angeht oder der Mangelernährung angeht, wichtig sind. Das ist die Nahrungsaufnahme und auch Krankheitsaktivität. Nun weiß man das vielleicht nicht immer sofort, aber das sind die Dinge, die der Arzt oder die Ärztin abklären sollte. Als Patient wichtig ist, dass wenn man weniger Appetit hat und merkt, man mag einfach nicht mehr so viel essen oder nimmt aus anderen Gründen, die einem unerklärlich erscheinen, Gewicht ab. Oder fühlt sich schwach. Das sind schon Gründe zu sagen, man schaut mal nach, ob nicht eine Mangelernährung zugrunde liegt. Und wenn dann einmal die Diagnose gestellt ist, dann muss man sich überlegen, was ist die Ursache? Und manchmal braucht es dafür auch noch weitere Expertise. Zum Beispiel eine Analyse durch eine Ernährungsfachkraft. Es gibt Diätassistentinnen in Deutschland, die sehr erfahren und gut sind und die einem helfen können, rauszufinden, woran das liegt, dass zu wenig Nahrung aufgenommen wird.
Macht es Sinn, in so einer Situation ein Ernährungstagebuch zu schreiben? Das kann man sich aus dem Internet runterladen. Ist das hilfreich?
Das kann sehr hilfreich sein zur Vorbereitung für ein Gespräch mit einer Ernährungsfachkraft. Aber dass man das komplett alleine nun bewältigt, das ist schwierig. Aber ein Ernährungstagebuch kann hilfreich sein. Und das wird manchmal dann ja auch empfohlen, wenn man so ein Gespräch hatte, um herauszufinden, was das Problem ist.
Ja. Wenn ich jetzt als Patientin oder Patient meine, ich habe Untergewicht, Mangelernährung, was sind meine Ansprechpartner? Wie soll ich da im Gesundheitssystem zurechtkommen? Ist der Hausarzt die richtige Adresse oder versuche ich über die Krankenkasse eine Ernährungsberatung zu bekommen? Wie sind so die praktischen Wege, die man einschlagen sollte?
Also erstmal ist ja die Frage, warum ich das habe. Das muss abgeklärt werden, dass wenn ich jetzt merke, ich habe Gewichtsverlust, vielleicht gibt es auch Angehörige, die sagen, Mensch, du baust ja ab. Ja, so ganz platt gesprochen. Dann ist der erste Ansprechpartner der Hausarzt, die Hausärztin, um rauszufinden, woran das liegt. Denn man findet häufig dann eine Erkrankung. Oder es sind schon bestehende Erkrankungen und man muss nur eins zu eins zusammenrechnen und sagen, da und daran liegt es. So, wenn das jetzt noch nicht klar ist, dann sind häufig die Ansprechpartner natürlich in den Bereichen, wo die Diagnose auch gestellt werden. Also häufig sind es Gastroenterologen, die den Verdauungstrakt abklären, zum Beispiel. Deshalb sind wir ja auch hier, weil das bei den Gastroenterologen sehr häufig eine Fragestellung ist. Unklarer Gewichtsverlust zum Beispiel. Da muss man diagnostisch abklären. Aber koordiniert wird dies normalerweise durch den Hausarzt. Es gibt sicher das Sonderphänomen, das muss man auch erwähnen, dass gar nicht eine einzelne Erkrankung zugrunde liegt. Und das ist keine kleine Gruppe. Das sind nämlich ältere Menschen mit Multimorbidität, also mit mehreren verschiedenen Erkrankungen gleichzeitig, die auch verschiedene Medikamente nehmen. Da gibt es auch ein großes Risiko, mangelernährt zu werden. Da ist es eigentlich die Aufgabe der Hausärzte, drauf zu schauen, können wir zum Beispiel Medikamente einsparen? Oder wenn die Medikamente, die man geben muss, die Ursache sind für Mangelernährung, können wir mit einer guten Ernährungstherapie das ausgleichen.
Ja, Sie sagen ja, Mangelernährung, das ist ja ein globales Problem. Das kann natürlich auch zu Mangelsituationen verschiedenster Dinge führen. Macht es Sinn, im Blut zum Beispiel nach irgendwelchen Dingen zu schauen, Spurenelemente, Vitamine, die im Zuge einer Mangelernährung dann häufiger auftreten und entsprechend substituiert werden müssen?
Im Einzelfall kann es Sinn machen. Generell kann man das so nicht sagen. Wir wissen, dass eine Mangelernährung von Makronährstoffen, also wenn jemand Gewicht abnimmt und damit Muskelmasse und Fettmasse verliert, also Eiweißspeicher und auch Fettspeicher abbaut. Menschen, die in diese Form der Mangelernährung kommen, haben häufig auch Mikronährstoffmangel. Und wenn man das therapiert, dann orientiert man sich selten an einzelnen Messungen, also dass man so ein riesiges Panel an Blutparametern misst, was ja auch sehr teuer sein kann, sondern geht da eher pragmatisch vor. Man ersetzt die Makronährstoffe, man versucht also die Energiezufuhr, die Kalorienzufuhr zu erhöhen, die Eiweißzufuhr und parallel dazu auch die Mikronährstoffe. Es gibt aber Situationen, wo man durchaus auch mal messen kann und soll, nämlich bei sehr ausgeprägter Mangelernährung. Da kann es zum Beispiel zu einem kritischen Vitamin B1-Mangel kommen. Und bei bestimmten gastroenterologischen Erkrankungen empfehlen wir auch, dass man durchaus gezielt nach Mikronährstoffen schaut, wie zum Beispiel B12, Vitamin D, Eisen oder auch Phosphat. Das sind sehr wichtige Mikronährstoffe im Falle einer Mangelernährung.
Okay, ja, wichtige Information. Wenn Sie jetzt über das Thema Mangelernährung als doch relevantes oder großes Problem sprechen, wer ist denn gefährdet, eine Mangelernährung überhaupt zu entwickeln, jetzt in einem Land wie Deutschland, wo alles im Überfluss da zu sein scheint?
Ja, eigentlich kann man sagen, alle chronischen und gravierenden Erkrankungen, vor allem solche Krankheiten, die mit Entzündungen einhergehen, häufig auch so stille Entzündungen. Dazu zählen zum Beispiel alle Krebserkrankungen, aber auch die Erkrankungen des Verdauungstraktes, die Leberzirrhose, die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Eine weitere große Gruppe, das nannte ich schon, sind die älteren Menschen. Hohes Lebensalter ist der größte Risikofaktor für Mangelernährung. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, soziale Isolation, Einsamkeit sind auch Risikofaktoren. Und was ich vorhin schon erwähnte, Multimorbidität, also das gleichzeitige Auftreten von verschiedenen Erkrankungen, die gleichzeitig auch behandelt werden müssen. Das sind so Hauptrisikofaktoren.
Ja.
Vielleicht noch eine Erwähnung, ja, wir haben gerade die Corona-Pandemie noch in langsam verblassender Erinnerung, aber irgendwie ist die doch noch präsent. Ich glaube, da haben die meisten Menschen, die eine etwas schwere Corona-Erkrankung hatten, auch gemerkt, dass das was mit dem Ernährungszustand macht. Also auch solche akuten, entzündlichen Erkrankungen, wenn sie denn länger anhalten, können den Appetit so runterfahren, den Stoffwechsel wiederum so hochfahren, dass es dann zum Abbau von Körpersubstanz kommt. Und viele Menschen haben dann auch nach dieser Krankheit wirklich das selber auch gemerkt. Ne? Man nimmt Gewicht ab und wird auch schwächer.
Wenn jetzt die Diagnose einer Mangelernährung gestellt ist, das ist ja zunächst mal eine akademische Feststellung, gibt es denn auch Therapieansätze? Wie geht man da jetzt praktisch vor? Hängt das vom Ausmaß der Mangelernährung ab? Wie machen Sie das so im täglichen Leben, wenn eine Patientin, ein Patient zu Ihnen kommt, wo Sie eine Mangelernährung feststellen?
Zunächst muss man natürlich eigentlich die Ursache feststellen. Aber ich sag mal etwas pragmatisch, in den meisten Fällen ist die Mangelernährung nicht sehr schwer, aber doch so gravierend, dass sie die Prognose beeinflussen kann. Und da muss man versuchen, die Zufuhr an wichtigen Nährstoffen, und da geht es vor allem auch um Energie und Eiweiß, das sind zwei sehr kritische Größen, die muss man versuchen zu erhöhen. Und da gibt's so ein Treppenschema, ein Stufenschema. Die einfachste Intervention ist, man schaut sich erstmal an, was ist ein Mensch und kann man nicht durch eine geeignete Nährstoffauswahl die Nährstoffversorgung verbessern. Da gibt's übrigens auch ganz gute Websites. Wir haben im Rahmen der sogenannten Malnutrition Awareness Week eine Website entwickelt, wo für Laien und auch Experten Tipps zur verbesserten Nährstoffversorgung bei Mangelernährung aufgeführt sind. Diese Website heißt mangelernährung-bekämpfen.de. Da ist übrigens auch die DGVS beteiligt, also die Deutsche Gastroenterologenfachgesellschaft. Und was sehr hilfreich ist, wenn man mit einer Diätassistentin oder einem Diätassistenten Beratungsgespräch hat und wirklich mal schaut, was nehme ich denn zu mir und wie könnte ich das verbessern? Ich möchte mal ein Beispiel geben. Häufig ist es so bei Tumorerkrankungen, da kommt es oft zur Gewichtsabnahme. Und wenn Menschen dann anfangen, sich damit zu beschäftigen, was kann ich selber tun, kommen sie fast immer auf die Ernährung, dann liest man nach und dann stellt man vielleicht fest, dass bestimmte Ernährungsformen besonders gesund sind oder günstig sind, um eine Tumorerkrankung zu vermeiden. Und dann wechseln die Menschen manchmal ihre Diät. essen ganz viel Obst und Gemüse, die aber grundsätzlich gesund sind, aber wenig Kalorien enthalten, wenig Eiweiß. Also der erste Schritt ist schon, dass man vielleicht ungünstige Kostformen vermeidet. So, der nächste Schritt ist, dass man die normale Ernährung auch anreichern kann. Also mit zum Beispiel energie- und eiweißreichen Substanzen. Ich kann also hochwertige Öle oder auch Eiweißpulver in normales Essen geben und dann reichere ich das an. So, das ist die Nahrungsanreicherung. Der nächste Schritt ist, dass man eine Form der medizinischen oder früher sagt man auch künstlichen Ernährung verwendet. Da ist die unterschwelligste oder niedrigschwelligste Maßnahme Trinknahrung. Trinknahrung, die extra designt wurde auch für Mangelernährung und hilft, den Eiweiß- und Kalorienbedarf zu decken oder die Zufuhr zu erhöhen. Und dann kommen die nächsten Schritte. Das wird dann sozusagen Stufe für Stufe immer invasiver. Der nächste Schritt wäre dann eine sogenannte enterale Ernährung. Also man nutzt den Verdauungstrakt durch zum Beispiel Sonden, die man in den Magen legt oder auch durch die Nase in den Magen oder durch die Bauchwand in den Magen oder auch einen Zwölffingerdarm. Und die ultimative künstliche Ernährung, das wäre dann die Ernährung über die Vene, was man häufig auf Intensivstationen ja so sieht, also die sogenannte parenterale Ernährung. Das ist ein Stufenschema. Das Gute ist, dass die meisten Menschen die fortgeschrittenen Stufen, die sehr aufwendige Form der medizinischen Ernährung nicht brauchen, sondern dass man mit Nahrungsanreicherung, guter Nährstoffauswahl und Trinknahrung in sehr vielen Fällen schon Mangelernährung gut behandeln kann.
Nun gibt es ja ein relativ großes Angebot auch an Trinknahrung oder Sonnennahrung. Worauf muss man dabei achten, wenn man jetzt ärztlicherseits das empfiehlt oder von Patientenseite das angeschafft wird oder genommen werden will? Was sind so die entscheidenden Kriterien?
Also das Wichtigste ist, dass man ein Produkt hat mit einer möglichst hohen Nährstoffdichte. Also ein kleines Volumen, in dem viel drin ist. Man weiß, dass dann die Bereitschaft der Patienten, das auch zu nehmen, höher ist, also die sogenannte Compliance. Und das bieten aber alle namhaften Hersteller heute an. Da ist es auch wichtig, dass man eine Produktvielfalt berücksichtigt, weil es gibt so unterschiedliche Geschmackspräferenzen. Manche Menschen, die probieren dann eine Woche Trinknahrung und haben immer Vanillegeschmack und können es irgendwann nicht mehr sehen und schmecken. Und da muss man eben auch vielleicht mal was anderes anbieten oder von einem anderen Hersteller mit einer anderen Konsistenz. Und es gibt ja nicht nur Trinknahrung, es gibt auch noch andere Formen, Joghurts, es gibt Pulver, das man einrühren kann. Also da ist gerade in den Praxen, die Erfahrung haben auf dem Gebiet, auch meistens eine breite Produktpalette, auf die man zugreifen kann.
Wenn Sie jetzt so etwas machen, ein Patient hat wenig Appetit. Das ist ja oft dann das Problem, dass so die normale Ernährung nicht zugeführt werden kann. Wie steigt man dann in eine solche künstliche Ernährung ein? Wie viel empfehlen Sie das praktisch? Wie viel sollen Sie am Tag zu sich nehmen? So viel, wie Sie können? Oder gibt es da ein bestimmtes Schema, was Sie verfolgen?
Nein, Schema gibt es nicht, aber es gibt den Erfahrungswert, was der Mensch so toleriert. Häufig ist das so, dass man, nehmen wir mal so eine Trinknahrung hatte früher standardisiert, so ungefähr 200 Milliliter. Inzwischen gibt es kleinere Größen, auch 125 Milliliter. Und dann hat man den Menschen empfohlen, nehmen Sie 3 Packungen davon. Das ist unter Umständen schon bis zu 900 Kilokalorien, die man extra pro Tag zu sich nimmt. Und auch eine ordentliche Portion Eiweiß extra. Das haben aber viele Menschen nicht durchgehalten. Erfahrungsgemäß sind, wenn man 2 Packungen Trinknahrung am Tag zu sich nimmt, ist das schon sehr gut und auch wirksam. Und das ist wirklich nach Verträglichkeit. Man sollte Menschen auch nicht überfordern. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zur normalen Nahrung, die man vielleicht auch schon optimiert hat, zwischen den Mahlzeiten zusätzlich noch was zu sich zu nehmen. Und auch wenn das jetzt erstmal banal klingt, ja, habe ich so 2 Trinkfläschchen, was soll das schon bringen? Wir wissen aus großen Studien und Meta-Analysen, dass das tatsächlich die Prognose verbessert. Also dass das banale Konzept der Trinknahrung medizinisch eine klare Wirkung gezeigt hat.
Was ist aus Ihrer Sicht so die entscheidenden Punkte, auf die es ankommt bei einer solchen künstlichen Ernährung im Hinblick auf den Patienten, auf die Auswahl? Was muss man beachten, damit man es dann auch am Ende gut macht? So aus meiner persönlichen Erfahrung wird das oft so, naja, wir machen das mal so oder wir probieren das mal so, die Patienten. Aber es gibt ja sicher so ein paar Punkte, wo Sie sagen, so ist es wichtig und richtig.
Also das Wichtigste ist die Aufklärung. Wenn man Menschen eine Trinknahrung hinstellt, das habe ich auch selber oft bei Visiten gesehen, ja, dass in Abteilungen, Krankenhausabteilungen, die so sensibilisiert sind, da sind die schon, ist die Bereitschaft, Trinknahrung anzuordnen beispielsweise sehr hoch. Dann stellt man das hin Und der Patient probiert es, stellt es wieder weg, wird abgeräumt und keiner merkt vielleicht, dass der Mensch das gar nicht zu sich nimmt. Man muss die Bedeutung der Ernährung klar machen und auch klar machen, dass Ernährung an dieser Stelle wirklich Medizin ist, die eine Rolle spielt, nicht nur für die Waage, für das Gewicht, sondern wirklich für die Prognose. Die Komplikationsrate sinkt, die Verweildauer im Krankenhaus wird besser, die Wundheilung wird besser, also bis hin zur Sterblichkeit, die sich reduzieren lässt. Und wenn das Patient und die Angehörigen verstanden haben, dann ist auch die Bereitschaft, durchzuhalten, das mitzumachen, besser. Aber das Wichtigste danach ist, dass man Kontakt hat, weil es kann sein, dass nach 2-3 Tagen klar wird, das funktioniert nicht, dass jemand Durchfall bekommt, dass man Völlegefühl hat. Da muss man natürlich nach anderen Wegen schauen. Sozusagen eskalieren, ja. Also das Wichtigste ist eigentlich die Therapieüberprüfung und dann Anpassung. Also ein Kontakt, das ist ganz wichtig.
Eine Begleitung und auch Therapieziele setzen. Setzen Sie den Patienten Ziele, dass Sie sagen, wir möchten gerne innerhalb von einer Woche 1 Kilogramm zunehmen oder irgendwelche anderen Dinge. Macht das Sinn, sich Ziele zu setzen oder vielleicht nur erstmal den Gewichtsverlust weiter stoppen? Was sind da so Ihre Ansatzpunkte? Wie führen Sie die Patienten?
Also tatsächlich ist Gewichtsverlust stoppen in vielen Fällen schon was sehr Positives, weil es ja auch Krankheiten gibt, wo der Ernährungszustand sich immer weiter verschlechtert durch die Krankheit oder auch die Therapienebenwirkung. Das kann ein Therapieziel sein, aber in vielen Fällen, gerade auch bei älteren Menschen, wo es jetzt nicht die eine schwere Krankheit gibt, da wollen wir den Ernährungszustand verbessern. Und das kann dann sein, dass man sagt, wir streben an, 5 Kilo Gewichtszunahme in vielleicht 2 Monaten. Also innerhalb von 1, 2, 3 Wochen darf man nicht zu viel erwarten. Da haben wir ja häufig auch einfach im Körper Flüssigkeitsverschiebung. Das würde zu Frustration führen. Wir wissen aber, dass selbst wenn das Gewicht sich gar nicht so stark verbessert, sich häufig der Stoffwechsel verbessert. Deshalb darf man auch nicht zu gewichtsfixiert sein und dann aufgeben und sagen, oh, hat sich nicht viel verändert, sondern muss wirklich sagen, eine gute Nährstoffzufuhr ist per se auch ohne Messgrößen an Gewicht oder Körperkraft ein Faktor, der die Prognose verbessert. Aber wenn ich Gewichtsziele definiere, dann auch individuell angepasst an die Situation. Das kann man nicht pauschal sagen.
Ja, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass die Morbidität, also die Erkranken an anderen Erkrankungen, die Sterblichkeit, Behandlungszeiten, Krankenhausaufenthalte, alle diese Dinge sich zum Positiven wenden, wenn man eine gute Ernährungstherapie macht, wenn man die Mangelernährung erkennt und sie vernünftig behandelt. In der Quintessenz stellt sich natürlich dann auch immer die Frage, übernehmen diese Kosten, Sie haben das ja als medizinische Behandlung bezeichnet, auch die Krankenkassen? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
Also in Deutschland sind wir im Vergleich auch zu anderen Ländern eigentlich in einer günstigen Lage, weil bei uns Ernährungsmedizin zwar noch nicht so vollumfänglich bezahlt wird, wie uns das so wünschen als Experten, aber grundsätzlich bezahlt wird. Und im Krankenhaus ist es kein Problem. Das ist eine Frage halt, ob es überhaupt erkannt und gemacht wird. Na, dann sind die Mittel da. Bei einer Intensivbehandlung zum Beispiel, wenn jemand beatmet wird oder so, da muss künstlich ernährt werden. Und das wird natürlich gemacht und bezahlt. Im ambulanten Bereich ist es etwas herausfordernder. Aber wenn die Diagnose einer Mangelernährung besteht, wenn die gestellt wurde nach etablierten Kriterien, dann kann man zum Beispiel auch eine Ernährungstherapie verordnen, kann man auch Trinknahrung verordnen.
Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Information gewesen. Herr Professor Pirlich, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich danke Ihnen natürlich, die dabei gewesen sind auf unserer Verdauungscouch. Und ich glaube, über Ernährung, speziell Mangelernährung, heute eine ganze Menge gehört und gelernt haben. Das ist eine Krankheit, das kann wichtige Krankheiten begleiten. Das Erkennen und das Behandeln verbessert die Gesundheit, reduziert die Sterblichkeit und es ist letztendlich etwas, wenn es korrekt gemacht wird durch entsprechende Ernährungsberater, Ernährungsmediziner, dann ist das auch eine Krankenkassenleistung und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für unsere deutschen Patienten. Ich freue mich, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und würde mich sehr freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, nehmen Sie Platz auf unserer Verdauungscouch.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.